Heute im Podcast Lukas Kinzel und Tom Holzhauer, die Gründer des Performance-Marketing- und E-Commerce-Unternehmens White Lion Agency.
Media Buying ist wie Sex, ja. Alle machen es und alle behaupten, dass sie gut drin wären. Aber rein statistisch wissen wir alle, dass es nicht so ist.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast.
Ich sitze hier mit Lukas Kinzel und Tom Holzhauer von White Lion. Willkommen im Normal Gets You Nowhere Podcast.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Lukas, was sagst du zu jemandem, der heute noch keine Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken schaltet?
Ui, gute Frage. Also ich würde erstmal in erster Linie sagen, dass die Person definitiv nicht so schnell wächst, wie sie wachsen könnte. Ja. Und dass es definitiv einen Grund gibt, weshalb eigentlich heutzutage auf jeden möglichen E-Commerce-Panel, also überall, wo man sich so unterhält mit E-Commerce-Inhabern, eben das Thema PPC-Marketing, also Pay-per-Click, ja, das Bezahlen pro Klick, Geld auszugeben an die sozialen Plattformen oder einfach allgemein an Werbeplattformen und dafür halt Traffic auf die Seite zu bekommen, eben den Großteil der Themen einnimmt. Und warum ist das so? Ja, das liegt halt vor allem daran, dass man durch bezahlte Werbeanzeigen deutlich, deutlich schneller wachsen kann, wie ich es gerade am Anfang eben angesprochen habe. Du brauchst eben nicht, ja, wie es halt gängig war früher mit klassischen Suchmaschinenoptimierungen, darauf warten, dass Leute dich suchen. Ja, und dann musst du halt erstmal ein bisschen Optimierung betreiben an der Seite, an den Jobs, an den Titeln und so weiter und so fort, damit du überhaupt nach oben ranken kannst und Verkäufe generierst. Sondern jetzt kannst du eben proaktiv auf die Kunden zugehen, die Kunden davon überzeugen, hey, mein Produkt, also meine Produkte, meine Kollektionen, sind genau das, was du eben suchst. Und da ist eben vor allem die Thematik Facebook und Instagram, seit die sozialen Medien natürlich seit den letzten Jahren besonders, besonders interessant geworden, weil wir eben hier nicht, wie bei Google, darauf warten, dass Leute auf uns zukommen, sondern wir proaktiv auf die Leute zugehen. Also wer es nicht nutzt, der, wie gesagt,
der sollte sich darüber jetzt ernsthafte Gedanken machen.
Ja, sonst machen sie Konkurrenten und dann ist eben auch nur eine Frage der Zeit, bis man dann nicht mehr mitspielt oben.
Ja, Tom, jetzt werden vielleicht einige sagen, okay, wieder so eine Bande Anfang 20-Jähriger, die meinen Feed in den sozialen Netzwerken mit Werbung zuspammen. Was sagst du dazu oder was sagst du diesen Leuten?
Also erstmal ist das eine total berechtigte Frage, ne? Weil wenn man sich jetzt mal überhaupt anguckt, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, die Eintrittsbarriere heutzutage eine digitale Agentur aufzubauen und das Ganze professionell vermarkten, ist auf Deutsch gesagt ja wirklich einfach. Ne? Du baust dir eine Website auf, machst ein paar Werbeanzeigen, verstehst ein bisschen von Fach und kannst dem sagen, du bist Jesus und kannst deine ganzen Probleme lösen. Was wir bloß immer sehr oft merken, ist, das funktioniert nicht auf Dauer. Mhm. Und ich werfe da gar nicht den ganzen Menschen den Vorwurf vor, dass wir jetzt sagen, hey, es gibt super viele schwarze Schafe im Markt. Ich bin überzeugt, dass in jedem Markt schwarze Schafe sind. Und das, was man im Endeffekt sieht oder das, worauf man sich konzentriert, zieht man auch an. Aber wovon ich der Überzeugung bin, ist jetzt, dass in den nächsten paar Monaten, Jahren auch definitiv eine gewisse Selektion herrschen wird, dass es gewisse Platzhirsche gibt, die sich auf eine Sache spezialisieren müssen. Weil Fakt ist, Bauchladen, Angebotsladen, die dir von Sushi, Pasta und Pizza was anbieten wollen im Marketingbereich, das funktioniert nicht. Ne? Weil das ist so ein unfassbar schnellliebiger Markt und die Kunden haben immer höhere Ansprüche. Du musst immer mehr mit Kommunikation, Management und unfassbar starken Know-how punkten können, um langfristig Kunden zum Erfolg zu bringen, da auch der Wettbewerb immer größer wird. Und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, das ist nur eine Frage der Zeit. Und die, die wirklich Probleme lösen und die ein unfassbar gutes Offer, also ein Angebot haben, die werden langfristig sich auf eine Sache spezialisieren und da extrem erfolgreich werden. Deswegen Füße stillhalten, alles cool, die Firmen durchchecken und einfach mal ins kalte Wasser springen und einen verrückten Versuch starten.
Vielleicht, um mal kurz nochmal da reinzugreifen und mir da so ein bisschen zu ergänzen. Ich denke auch im Endeffekt, dass grundsätzlich, dass es halt Leute gibt, die auch sehr jung sind und dann halt sehr polarisierend auch in den Medien halt sich hinstellen und sagen, hey, yo, kannst viel Geld verdienen, das ist ja quasi nichts Neues. Die meisten nehmen das jetzt eben als was Neues auf, weil es halt jetzt, ich sag mal, durch die sozialen Medien deutlich einfacher geworden ist. Wie Tommy gesagt hat, die Eintrittsbarriere ist deutlich geringer, um das eben wahrzunehmen. Aber im Endeffekt in den 60ern, 70ern gab es das auch schon im klassischen MLM. Ja, wenn man sich das anschaut früher, damals halt noch in Schwarz-Weiß.
Ja, klar. Also es ist so gesehen nichts Neues. Es ist einfach nur, dass es viel präsenter ist, weil man natürlich die Dinge ausgespielt bekommt. Und deswegen finde ich auch, es ist legitim, dass Leute das hinterfragen. Ihr seid ja jetzt hier auch im Podcast, weil wir uns vor einiger Zeit kennengelernt haben und ich euer Auftreten gut fand und letztendlich auch Ads von euch bekommen habe, wo ihr dann gesagt habt, das ist unsere Dienstleistung. Und in dem Moment war es halt so, wir haben aktiv eigentlich nach einer Agentur gesucht. Und dann war eben mein Gedanke, okay, die anderen habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Das ist mal eine Agentur, die sich selber auch bewirbt, die anscheinend verstanden hat, wie es läuft, mich mit ansprechenden Anzeigen dann auch irgendwie zu triggern. Dann haben wir gesprochen, haben gesagt, komm, wir starten eine Zusammenarbeit und jetzt sitzen wir hier und ich bin halt zufrieden damit. Ansonsten würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Und genau, du hast es schon gesagt, Tom, ihr habt euch spezialisiert, ihr seid eben keine Bauchladenagentur und deswegen jetzt eigentlich so die Frage an euch oder skizziert einfach mal, was ist White Lion, White Lion Agency, was macht ihr alles und wo steht ihr heute?
Erstmal nochmal, lieber Melvin, vielen Dank, dass du die Entscheidung getroffen hast. Ich denke mal, du hast mit uns da wirklich die goldene Eintrittskarte in die Schokoladenfabrik bekommen. Ja, aber auch nochmal für alle Leute, die uns noch nicht kennen, die White Lion GmbH, White Lion Agency, ist eine Performance-Marketing-Agentur. Wir haben uns im Endeffekt auch spezialisiert durch das Schalten von hochpreisigen Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen, wo wir unsere Kunden mit Performance-Tief in der strategischen und operativen Betreuung betreuen, zu deutlich mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit zu generieren. Und dabei unterstützen wir natürlich auch unsere Firmen mit systematisierten Prozessen und Systemen, was das Performance-Marketing noch immens unterstützt, das Ganze natürlich auch planbar zu halten. Und wir sind im Endeffekt 100% auf E-Commerce spezialisiert und verkaufen da wirklich von Handyhüllen, Kaffeemaschinen, Elektroartikel, Fitnessgeräte, alles, was du auf Facebook verkaufen kannst. Und sind im Endeffekt da die Nummer eins in diesem Bereich.
Ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Melvin, mit dass du halt nach einer Agentur gesucht hast und gefühlt wir die Einzigen waren, die tatsächlich wirklich proaktiv über das, was sie auch machen, nämlich Facebook- und Instagram-Werbung schalten, auf dich zugekommen sind. Das ist auch tatsächlich so mit meinem Lieblingsbeispiel, wenn jemand fragt, wieso sollte überhaupt zu uns gehen und nicht zu den anderen 999 anderen Performance-Agenturen in der Dachregion. Die Sache ist halt wirklich, ich kenne bis heute nicht eine einzige E-Commerce-Performance-Agentur, die für sich selber auch Facebook- und Instagram-Werbung schaltet.
Ja, und das macht ja nur Sinn.
Also, das ist so konträr.
Wir kriegen ja jede Woche Mailings und da stelle ich mir halt die Frage, wenn ihr selber mit Mailings an die Sache rangeht oder Kaltakquise macht, das könnten wir ja auch oder dafür brauchen wir dann keine Performance-Agentur.
Ja.
Deswegen macht das total Sinn. Ihr macht aber ja auch noch andere Sachen, oder? Also ihr macht nicht nur dieses Agenturgeschäft, ihr macht selber auch E-Commerce, habt ihr erzählt.
Genau. Also quasi, wir sind... Über die Jahre hat sich natürlich auch entwickelt, dass wir eigene Marken aufbauen. Wir uns beteiligen an anderen Firmen, wo wir halt einfach, das ist öfter so, dass wir halt uns sehr gut verstehen mit Kunden, ne? Und wir dann mit der Zeit eben uns dazu entschieden haben, okay, da macht es durchaus Sinn, jetzt in ein Beteiligungsverhältnis eben einzugehen. Und das ist eben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eigene E-Commerce-Marken, richtig, die wir vom Grund auf aufgebaut haben, parallel noch im Aufbauen sind. Da gehen uns die Ideen quasi auch nie aus und aufgrund der Teamgröße ist da eben auch viel machbar, sag ich mal.
Genau, Teamgröße hast du jetzt gerade gesagt. Du bist ja einer der operativen Geschäftsführer.
Genau.
Tom, du machst die Sales. Ihr seid aber schon mit 5 Gesellschaftern gestartet, oder?
Genau.
Exakt.
Und wie verteilt sich das? Also ihr macht E-Commerce, also ihr könnt eure Kunden sozusagen beraten, weil ihr eben nicht nur die Agentur seid, sondern das Ganze selbst auch durchspielt.
Ja.
Kurz, da will ich kurz was zu sagen. Also erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir machen, also das Geld, was wir verdienen, ist nicht aus Beratungsdienstleistungen, wo wir interessante Fragen stellen und keine richtigen Lösungsansätze, sondern wir sind Männer aus der Praxis. Jeden Euro, den wir verdienen, ist durch praxisorientierte, harte Arbeitskraft, wo ein Riesenteam dahinter steht und tagtäglich im Endeffekt für den Erfolg unserer Kunden kämpft. Ich sage immer, wenn du mit uns zusammenarbeitest, hast du ein Löwenrudel, was wirklich für dich einsteht, in schlechten wie in guten Zeiten. Und das macht uns auch in diesem Bereich so besonders.
Und tatsächlich eine Frage, die halt immer aufkommt, wenn wir sagen, wir sind 5 Gesellschafter, ist halt sofort, 5 Gesellschafter. Puh. Ja, ihr gebt ja 4. Also nach Motto, wir müssen den Kuchen gut teilen. Aber unsere Philosophie ist da halt ganz klar. Geschweige dessen, unser Fokus war es, nicht viel Geld zu machen, aber das ist ja immer der primäre Fokus, den da alle drauflegen. Ne? Ist immer sofort Kuchen abgeben. Da sehen dann im Moment im Kuchen eigentlich nur alle Geld. Da sind wir halt so, okay, wenn du da jetzt das Geld, wenn man da jetzt ans Geld denkt, dann machen wir halt einfach zehnfach mal so viel Umsatz. Weil wir haben halt fünffache Schlagkraft, ja. Und das ist halt nicht so, dass wir jetzt nur fünfmal so viel Umsatz machen, sondern eben exponentiell auch hier gesehen, nochmal deutlich, deutlich mehr, weil wir können halt unterschiedliche Geschäftsmodelle gleichzeitig angreifen. Wir können Insights aus allen möglichen Geschäftsmodellen mitnehmen, können Dinge kombinieren. Gab schon öfter mal Fälle, wo wir aus dem einen Unternehmen Best Practices hatten, wo wir gesagt haben, gerade was die Thematik Systeme und Prozesse betrifft, ne, wenn du eine gewisse Mitarbeiteranzahl betriffst.
Wie viele seid ihr jetzt gerade?
Jetzt das ganze Team besteht aus 18 Leuten. Mhm. Von den 18 Leuten ist eine einzige Person Freelancer. Ja, und genau, das ab einer gewissen Größe sind Systeme und Prozesse deine Basis für alles. Ne? Ja. Also ohne die fliegt ja alles um die Ohren. Da sind schon viele Konkurrenten von uns dran gescheitert.
Und wie organisiert ihr euch? Also hat jeder seinen Bereich oder, weil ihr macht auch Amazon FBA, glaube ich, habt ihr erzählt. Oder wie greifen da sozusagen die Zahnräder ineinander? So ein bisschen hast du ja gesagt, dass man schon voneinander profitiert, aber gibt es da wirklich diese ganz strikte Trennung, dass man eigentlich sagt, alles ist unter diesem Dach, White Line und eigentlich sind es komplett verschiedene Bereiche oder greift das schon ineinander?
Ich sag mal, die Thematik grundsätzlich ist immer sehr ähnlich. Es hat alles was mit Online-Geschäft zu tun, alles eigentlich, der Großteil mit E-Commerce, sage ich mal, alle Firmen. Und es greift also gewissermaßen ineinander. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass es viel miteinander zu tun hat. Na, also zum Beispiel, du sprichst jetzt immer die Amazon FBA-Businesses an. Ich sag mal, da sprechen wir so in unserer Gesellschafterrunde einmal in der Woche drüber, schauen uns die Resultate an, präsentiert der entsprechende Verantwortliche drüber und schauen wir uns halt an, ob man dann Dinge nochmal verbessern kann. Aber vielleicht, insofern greift es dann auch irgendwo, ob man dann vielleicht auch Erfahrungen aus Kunden, die bei uns Amazon FBA machen, ob man da noch Sachen mit einfiltern kann. Deswegen sind diese Diskussionen eben sehr wichtig. Aber ansonsten, weiß ich nicht, Tommy, vielleicht.
Ja, sonst ist bei uns eben ganz klares Abteilungsdenken. Ja. Wir haben super starke Prozesse, weil wenn du eine gewisse Firmengröße erreichst, hast du natürlich auch eine extrem große Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern und gegenüber auch deinen Kunden. Und wir als Geschäftsleiter müssen natürlich Sorge tragen, dass wir alle Strippen in der Hand haben und dass im Endeffekt alle Abteilungen wie so ein Getriebe bei so einem AMG-Motor unfassbar greift und man gemeinsam die PS auf die Straße kriegt. Und deswegen, da haben wir ein paar Jahre dran gefeilt, sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen können, es funktioniert exzellent. Wir haben keinen Schnittstellenverlust und können da somit weiter wachsen und professionell bleiben.
Wie viel Werbebudget verwaltet ihr jetzt gerade für eure Kunden?
Also ich sag mal, der letzte Stand, den ich weiß, wir sind so in einer Spanne zwischen 400.000 und 600.000 im Monat. So. Das Ding ist, es variiert sehr stark und auch die Statistik, die ich jetzt sage, ist definitiv nicht akkurat, weil du hast halt den Fall, dass teilweise Werbekonten nicht richtig mit reingetrackt werden. Es gibt leider, wir haben momentan einen sehr, sehr großen Fall, weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen kann, aber die Leute, also Facebook Europa-Manager hat mir damals, hat auch dementsprechend drüber geredet, aber es ist halt, bei Facebook ist momentan rein technisch halt auch ein bisschen so, wo ich sage, ist nicht optimal, dass selbst auch Kollegen und Kolleginnen sich nicht drüber freuen natürlich und das ist jetzt also rein das, was wir jetzt sehen, es sind aber definitiv mehr, sag ich mal.
Also auf Deutsch gesagt, mehrere Millionen im Jahr.
Ja, mehrere Millionen
im Jahr. Ja, das ist so eine Aussage, soll ja auch einfach die Hörer jetzt so ein bisschen ins Bild rücken, wo steht ihr gerade? Man kann ja auch viele Mitarbeiter haben, die irgendwie auf kleiner Basis was machen, aber ihr seid da ja schon vollumfänglich unterwegs. Gibt es da jetzt, also seid ihr an so einem Punkt, wo ihr sagt, wir hätten gerne so, es gibt so Wunschkunden, dass ihr sagt, für das Unternehmen würden wir oder mit denen würden wir gerne arbeiten. Da sehen wir zum Beispiel ein Riesenpotenzial, weil die irgendwie noch gar nicht so vertreten sind. Oder lasst ihr das total auf euch zukommen?
Soll ich erst mal?
Also, ja, kannst du gerne machen.
Also Wunschkunden finde ich immer ein schwieriger Begriff, weil kein Mensch ist perfekt und keine Firma ist perfekt und jeder hat seine Ecken und Kanten und Stärken und Alleinstellungsmerkmal. Aber so, es gibt natürlich gewisse Nischen und gewisse Märkte, die sind im Bereich Facebook-Advertising, Instagram-Advertising noch nicht ansatzweise so präsent und nutzen noch nicht ansatzweise diese immense Schlagkraft mit einer professionellen Betreuung aus, wie gewisse andere Märkte, die schon sehr, sehr stark in diesem Bereich vertreten sind. Ganz explizite Bereiche, wo wir wirklich mal richtig Bock drauf hätten. Ich weiß nicht, hast du da gerade ein Beispiel dafür?
Also was ich aber nur mitbekomme, ist, dass halt man manchmal so in der Küche oder so von dem einen oder anderen Performance-Team hört halt, ja, die wären noch ganz cool, ne, wenn die bei uns Kunde wären. Dann halt zwei Monate später ist es dann regelmäßig so, dass die Firma sich tatsächlich dann bewirbt bei uns und wir dann schauen, macht das Sinn, mit denen zusammenzuarbeiten? Ist es wirklich so, die Firma so, wie wir uns das vorgestellt haben? Können wir da helfen? Macht das da Sinn? Das ist natürlich auch mal eine große Thematik, ne? Wir wollen natürlich nur Kunden haben, denen wir auch wirklich helfen können. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Aber ich denke auch, das ist im Übrigen der Grund, warum halt Agenturen sehr verpönt sind, weil einfach diese Gier nach mehr und mehr Kunden, ohne drüber nachzudenken, können wir wirklich helfen, einfach, die ist einfach zu groß
es inzwischen. Gibt einen ganz, ganz interessanten Spruch, den, glaube ich, den haben wir mal vor ein paar Monaten besprochen.
Gute Kunden formen eine gute Agentur. Ja? Und eine gute Agentur zieht im Schlussfeld dann auch wieder gute Kunden an. Ja, also es baut alles auf guten Kunden auf und gute Kunden meinen wir jetzt einfach damit halt wirklich Leute, die halt kooperativ sind, die halt wirklich auch Interesse haben, das Ganze nach vorn zu bringen, langfristig denken und so weiter und so fort. Da können wir jetzt auch weiter ins Detail gehen, brauchen wir jetzt aber nicht ausmerzen. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt definitiv Kunden, wo wir sagen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und ist immer nur eine Frage der Zeit, sage ich mal.
Mit denen macht ihr auch einen Podcast.
mit denen machen wir auch einen Podcast.
Der sitzt dann hier.
Tatsächlich, Born Originals, ich bin der Meinung, dass wir sogar, ich bin mir nicht 100% sicher, aber jetzt im Nachgang haben ein paar Leute gesagt, dass sie euch schon kannten. Und sicherlich auch auf der Warteschleife, also auf der wie nennt man das bei Amazon, wenn man was in den Warenkorb packt hier?
Wunschlist.
Auf den Wunschzettel. Bestimmt schon mal.
Also kann man sich da gegenseitig supporten.
So ist es.
Gab's auch Momente, wo ihr mal richtig Lehrgeld gezahlt habt? Weil ihr macht das jetzt ein paar Jahre. Wann habt ihr gegründet?
2018 war die erste Kapitalgesellschaft.
Okay. Und gab's da jetzt Momente, wo ihr richtig Lehrgeld gezahlt habt, wo ihr sagt, boah, da, richtiges Learning?
Also, ich sag mal so, am Anfang war es viel Lehrgeld. Wir können gleich mal über einzelne Fälle reden. Inzwischen ist es viel Lehrzeit. Lehrzeit ist, glaube ich, inzwischen das Wort, in was es mehr gegangen ist, weil du inzwischen eher durch das falsche Investieren von Zeit mehr verlierst als tatsächlich Geld. Also heutzutage würde ich es eher Lehrzeit nennen. Aber früher Lehrgeld, mal überlegen. Also, es gab schon ein paar Fälle. Ah, bestes Beispiel. Ja, ich habe eins. Und zwar bei der ersten Gründung 2018. Das ist so eine klassische Fehler.
Ah,
habe ich auch
weiß,
damals mal im Gründerkongress erzählt. Da war es so, dass du halt, Marketing ist halt für alle am Anfang eine sehr, sehr wichtige Thematik. Und man arbeitet viel mehr an dem Ding, was man so sieht, als das, was wirklich Geld bringt. Also man fokussiert sich am Anfang auf die falschen Dinge. Nicht auf die gewinnbringenden Tätigkeiten, sondern auf die, ja, die halt das Ego pushen. Ne? Eine schicke Website, ein schickes Logo, dass du Kugelschreiber hast und so. Und 2018 war halt definitiv das Erste. Da haben wir auch...
Erstmal Visitenkarten für
alle. Ja, genau. Und dann war das
Witzige an den Visitenkarten.
Falsche Adresse. Und wir waren ja damals, als wir die erste gegründet haben, ich war 16, Tommy war gerade mal erst 17, sind wir nach Berlin. Wir brauchten ja ein Büro. Man braucht ja ein Büro, wenn man eine Firma hat, oder?
So, muss alles das, so war, super das war professionell die Mentalität sein. Damals.
Und also sind wir nach Berlin. Und in Berlin ist halt für so ein 20 Quadratmeter Büro, wo du halt gefühlt einen Tisch drin hast, hast du eine Miete von 2,4. Netto war das, genau, 2,4 netto. Und Tommy und ich haben das angeguckt und dachten uns, ja, am Wochenende, wenn wir dann von der Schule wiederkommen, 2,4 hört sich nach einem guten Preis an, das nehmen wir. So, dann haben wir schon die Visitenkarten gedruckt mit der Adresse, weil wir hatten eigentlich schon mündlich zugesagt. Und hast ja noch Mindestlaufzeit und alles. Und naja, jedenfalls, Visitenkarten kamen an. Im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden, dort ein Büro anzumieten, weil wir irgendwann dann von der einen oder anderen externen Person mal drauf aufmerksam gemacht wurden. Das ist nicht normal am Anfang und du solltest mal erstmal ein bisschen Geld verdienen. Dann hast du halt Visitenkarten für 300 € gekauft fürs gesamte Team, wo die falsche Adresse draufstehst. Hättest fast ein Büro angemietet, hast halt Kugelschreiber gekauft.
Ja, okay.
Du hast Mappe.
Okay. Aber im Endeffekt dann ja deutlich glimpfiger das Ganze abgeschlossen, als wenn ihr jetzt gesagt hättet, okay, weil wir die Visitenkarten haben, müssen wir jetzt auch da reingehen.
Ja, das wäre ein bisschen doof.
Aber da sind wir eigentlich schon so bei diesem Thema, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt seid? Und zwar, wie ist das Ganze entstanden? Weil ihr seid beide noch sehr jung. Habt ihr in der Schulzeit, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, ne, wusstet ihr schon, wir wollen was gründen? Kanntet ihr euch vorher schon? Erzählt mal ein bisschen was zu eurer Connection, auch zu den anderen Gründern. Wie ist White Lion entstanden?
Erzähl mal, wie wir uns kennengelernt haben, Tommy. Erzähl mal.
Ja, das war eigentlich eher wie soll ich das sagen? Das war so ein langfristiger Prozess. Also ich sag mal, beispielsweise Hans Ried ist mit einer besten Freunde. Hans und ich haben schon sehr früh angefangen, uns mit Online-Marketing zu beschäftigen, übers Internet Produkte zu verkaufen. Das Ganze eben dann nach und nach größer gemacht. Und dann waren wir mal, glaube ich, auf einer Jungfeier oder auf einer Feier und dann haben wir den Lukas kennengelernt.
Mit 14 war das.
Mit 14 war das und haben gesagt, ey, der hat irgendwie das gleiche Mindset wie wir, die gleichen Ziele, denkt groß und möchte auch auf jeden
genauso
Fall...
Genauso naiv.
Genauso naiv und möchte aus seinem Leben mal was richtig Großes machen. Und irgendwie ist daraus dann eine richtig coole Freundschaft entstanden. Wir haben dann ein paar Projekte zusammen gemacht und die ersten Sachen umgesetzt und dann haben wir den Till kennengelernt, auch auf eine Feier. Und so erst ist da eben immer daraus eine Freundschaft aufgebaut worden und man hat sich super da verstanden. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und irgendwie jeder hatte irgendwie in sich dieses Mindset und die Motivation, wir wollen was aufbauen, wir wollen was Eigenes machen, wir wollen nicht bei McDonald's arbeiten gehen oder im Kino stehen und Tickets verkaufen, sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. Und
kam das schon von zu Hause aus auch so? Wurde euch das vorgelebt oder irgendwie gesagt? Oder war da eher so die Aussage, mach mal lieber, weiß nicht, geh zum Bund?
Also
oder so?
Vielleicht bei mir war es zum Beispiel so, ich habe zu der Zeit E-Sports sehr, sehr exzessiv gemacht. Das heißt, ich habe Call of Duty amateurprofessionell als 16-Jähriger gespielt, also 15, 16-Jähriger. Und meine Eltern waren halt immer so drauf, also ne, mach Medizin oder so, mach was Vernünftiges. E-Sports ist unsicher und so, Unternehmertum ist auch unsicher. Gab viel Gegenwind, also insofern bei mir eher weniger. Ich weiß nicht, bei
mir war es ein bisschen anders. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine beiden Eltern sind selbstständig. Ich bin mit diesen Verkaufen, Kaufen groß geworden. Wir haben jetzt aber nicht explizit von der Familie extrem große Unterstützung bekommen, um zu sagen, ja, ihr baut jetzt eure eigene Firma auf und macht das, sondern bei mir das Gleiche war Gegenwind. Meine Eltern wollten eigentlich, dass ich mein Abitur erfolgreich umsetze, ins Studium gehe, erstmal Erfahrung sammle in den großen Betrieb und Co. Naja, wir haben uns für eine andere Richtung entschieden. Wir haben nämlich gleich früh gesagt, nein, wir wollen was Eigenes machen. Und gerade auch das Thema Online-Marketing war bei unseren Eltern immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Keiner wollte es aufmachen und keiner hatte Interesse, sich da mal irgendwie die Kompetenzen in die Firmen mit reinzuholen.
Was machen deine Eltern?
Mein Papa ist seit über 25 Jahren Motorradhändler und Tuner. Der hat ein eigenes Rennteam und hat sich darauf spezialisiert, Motorräder unfassbar schnell zu machen auf den Rennstrecken und Rennen zu gewinnen. Meine Mama ist Prokuristin, war früher in den Investmentbereich im Banking vertreten und unsere anderen Gründer eben, die Eltern haben auch verschiedene, sind eben in verschiedenen Bereichen tätig. Ja, und dann haben wir eben angefangen, einfach uns Schreibtische zu kaufen. Oben im Dachboden haben wir bei mir gestartet.
Wobei man sagen muss, am Anfang haben wir die nicht gekauft. Also muss man auch einen ganz großen Dank auch mal aussprechen. Also das ist so ein bisschen konträr gewesen. Auf der einen Seite haben unsere Eltern gesagt, hey, fokussier dich aufs Abi, mach was Ordentliches. Auf der anderen Seite haben sie uns aber trotzdem unterstützt, ne? Gerade mit solchen kleinen Dingen schon. Für uns war es damals eine gigantische Sache, dass uns Schreibtische geschenkt werden. Ich weiß noch damals, Britta, die Mama von Tom, hat auch bis heute uns sehr, sehr stark geformt. Und sie hat uns damals eben die Schreibtische gekauft. Und von da an ging es dann eigentlich erst so richtig los, ne? 2018, 2017.
Ja, und dann haben wir eben Tag und Nacht gearbeitet, weil du verlierst ja diesen zeitlichen Aspekt, wenn du was machst, was du liebst und wo du mega motiviert bist. Im Kopf weißt du schon ganz genau, wie es aussieht in ein paar Jahren, aber du hast es eben da nicht manifestiert und umgesetzt. Und wo unsere ganzen Kumpels feiern waren, haben wir eben unsere Firma aufgebaut. Haben die ersten Online-Stores umgesetzt, die ersten Facebook-Werbekonten aufgemacht. Und irgendwann hatten wir mehr Werbekonten als Kreditkarten. Und haben dann eben Schritt für Schritt unsere Sachen gemacht und haben uns eben immer auf eine Sache spezialisiert.
Aber man muss auch ganz klar, das ist mir auch ganz wichtig, dass man an der Stelle sagt, weil die Leute sehen halt immer nur die eine Seite der Medaille, ne? Immer das, was gut gelaufen ist. Und mir ist es ganz wichtig, dass wenn wir so einen Podcast machen, dass man auch ganz, ganz transparent sagt, dass die ersten 24, 36 Monate richtig, richtig hart waren. Wir haben richtig viel gegen die Wand gefahren. Am Anfang, also ganz, ganz, ganz am Anfang, was wir gemacht haben, waren Shopify-Stores aufzubauen. Das ist richtig klassische, was damals durch den Trend gegangen
Dropshipping.
Ist. Dropshipping. Das war so, wir haben 100.000 Stores gegen die Wand gefahren. Ja. Vielleicht einer von 20 ist gezündet, wo es wirklich viel Geld war, wenn man als 16-Jähriger da ein paar, weiß nicht, 10.000, 20.000 in der Woche gemacht hat. War natürlich nichts. Ja, braucht man sich auch nicht täuschen lassen, ne? Ich überlege, was wir da für einen Stress hatten, buchhalterisch mit AliExpress und so.
Ja.
Also da haben wir den Hals bekommen.
Und war da, also mit 5 Leuten hat man wahrscheinlich dann auch Meinungsverschiedenheiten. Ja. Gab es dann viele Momente, wo ihr gezweifelt habt, wo ihr vielleicht auch gesagt habt, boah, hätte ich mal lieber jetzt ein Studium angefangen? Oder
also,
wart ihr da trotzdem immer noch so vom Kopf her, dass ihr gesagt habt, das ist hier der richtige Weg, irgendwann wird es Klick machen?
Also wir hatten einen extrem großen Vorteil, nämlich wir waren erstmal alle befreundet. Also wir waren nicht in dieser Firma, weil wir Gesellschafter sind und weil wir irgendwie jeder bringt was anderes mit rein, sondern wir waren erstmal grundsätzlich befreundet. Das war schon mal super gut. Auf der anderen Seite haben wir eben eine sehr offene Beziehung gehabt, in der man eben keine Probleme hat, sondern eben mit einer gewissen Einwandsbehandlung Probleme löst und lösorientierten Weg sucht. Wir hatten aber definitiv Situationen, wo beispielsweise Till ist ein paar Jahre älter als wir.
Till ist?
Der
hat, 26?
Ist jetzt 26.
Wird 27
dann. Der ist so 5, 6 Jahre älter als wir. Und der hatte natürlich super einen neuen Gegenwind von seinen Freunden, weil die Freunde dann gesagt haben, was hängst du mit den ganzen jungen Typen da rum? Das wird doch eh nichts. Und ne, ja, lass die mal liegen, mach was Ordentliches. Und dann war natürlich hat Till natürlich auch manchmal an sich gezweifelt und gesagt, ja, ist das das Richtige? Und wird das überhaupt klappen mit den Jungs? Dann war eine gewisse Disharmonie im Team. Der eine hat mal mehr gemacht als der andere. Der andere war bis 2 Uhr im Büro. Der andere war um 5 Uhr schon beim Sport. Das ist ja ganz normal. Wir haben es aber wie immer wieder hinbekommen, die Bogen zu glätten. Und ich sehe das immer wie so ein Muskel. Wenn so ein Muskel aufreißt, dann wächst er, dann wächst er wieder zu und der wird immer stärker. Und das ist irgendwie bei uns in den ersten 1, 2, 3 Jahren so extrem doll passiert, dass wir es bis heute zusammen ausgehalten haben.
Fakt ist trotzdem, man hat definitiv Zweifel auf dem Weg. Ja. Das wäre eine Lüge zu sagen, nein, wir haben immer gedacht, ey, das ist Plan A. Und wie man so sagt, so, hab keinen Plan B, weil es gibt ja nur Plan A und so. Und diesen ganzen Mythos, Quatsche, gab auch Nächte, wo man sich gedacht hat, ey. Boah,
da willst du alles hinschmeißen.
Jetzt macht ihr das so, ich sag mal, 3 Jahre und konntet da eure Erfahrungen sammeln. Würdet ihr anderen, die auch gerade irgendwie Abi machen oder so, würdet ihr denen raten, ey, macht euch selbstständig, sammelt Erfahrungen? Oder sagt ihr, muss gar nicht der Weg sein, also erst studieren ist vielleicht sogar vorteilhaft. Ich meine, das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber vielleicht von anderen, mit denen ihr sprecht.
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn wir es nochmal machen würden, würde ich tatsächlich, ich würde jedem anderen raten, mach dich nicht selbstständig so schnell.
Okay.
Weil, und das ist auch eine Sache, diese ganze Online-Szene zeigt dir auch ein komplett falsches Bild vom Unternehmertum. Du siehst halt in der Regel immer, es gibt auch diese klassischen Affirmationsvideos, ne, die jeder am Anfang mal guckt. Weil es wird ja mal gesagt, ja, Affirmation und so muss jeder machen. Geht jeder mal durch, wenn er ein Erfolgsbuch gelesen hat. Und da wird halt gezeigt, hey, yo, du fährst ein Lambo, du fliegst Private Jet, du hast eine schicke Frau, du hast die Yacht.
Und warte, das, du bist ja 22.
Ah ja, oder, dann ist man nur 22 und du, ne, so dies, das. Und was dir aber keiner zeigt, ist halt, du bist oft sehr alleine. Du sitzt ganz allein am Schreibtisch, du darfst nächtelang arbeiten, deine Kumpels senden dir Snaps, wie sie feiern sind. Du hast im Worst Case wenig Kontakt zu Frauen, weil wie sollst du sie kennenlernen, gerade wenn du älter bist. Das sind ja alles so Themen, mach da mal ein Affirmationsvideo drüber. Das guckt sich keiner an. Das ist ja ja. So, ich will nicht sagen, dass Unternehmertum deprimierend ist, aber es ist halt nicht das Bild, was sich alle vorstellen. Wir sind auch am Wochenende mal unterwegs und so, haben Spaß und alles, aber das sind halt nur so 10%.
Ja, es ist halt wie mit vielen Dingen auch, so, ne? Glaube ich. Ne? Also du startest und du bist halt irgendwie die ganze Zeit für die Sache am Gange, ja, und schaust auch gar nicht so nach links und rechts. Ja. Bist dir aber bist dir dessen bewusst, ja, dass das alles auch eine Option wäre. Und jetzt gerade ist ja auch so, also gerade, ich meine, ich bin jetzt Ende 20, ihr seid Anfang 20, da ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber man merkt ja gerade auch jetzt bei Menschen in eurem Alter, in den sozialen Netzwerken, diese 24-7-Hustle-Community, wo jeder irgendwie, ja, meint, er ist CEO und das auch raushängen lässt und natürlich nicht zeigt, wie real das Ganze ist. Wie steht ihr dazu? Du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, aber müsste man da eigentlich auch noch mehr Aufklärungsarbeit leisten?
Also der erste Spruch, den ich aber super witzig finde, ist ja, die meisten Leute sagen ja, sie gehen in diese Selbstständigkeit, weil sie hassen 9-to-5. Und dann siehst du halt 2 Wochen, also siehst halt so vor 2 Wochen so, ich hasse 9-to-5, und 2 Wochen später ist so, ich liebe 24-7. Und du denkst so, also rein zeitlich machst du jetzt mehr so, ne? Also das macht schon mal wenig Sinn. Dass die Leute natürlich damit meinen, dass sie an ihrem eigenen Ding arbeiten können, ne? Und dann das nicht als Arbeit sehen. Aber im Endeffekt, ich sag mal am Anfang, klar, du arbeitest sehr, 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 sehr viel, 24-7. Wenn du viel Gas gibst, auch definitiv Glück hast. Jeder, der sagt, er hat kein Glück gehabt im Leben, wenn er da oben steht, ist auch Murks. Du hast definitiv auch mal Glück im Leben an mehreren Stellen. Kannst natürlich viel dafür auch selber sorgen. Fakt ist auf jeden Fall, irgendwann realisierst du dann auch mal, dass dieses 24-7 einfach nicht zielführend ist. Es ist genauso wie mit Ernährungen. Ne? So Keto, Low Carb und so. Das ist alles so sehr kurzfristig gedacht. Und so sehe ich das mit 24-7 auch. Du kannst halt nicht dein Leben lang 24-7 arbeiten. Musst auch irgendwann mal anfangen, das Geld, was du verdient hast, auch auszugeben und sowas. Und auch mal darin Zeit zu investieren. Mit Familie und Freunde. Ja, wenn dann vielleicht mal der erste Bekannte, vielleicht dem es nicht mehr so gut geht, aus der Familie oder so. Oder auch mal das Thema Gesundheit eingreift. Kann ich aus bester eigener Erfahrung erzählen. Dass einfach, wenn du mal Gesundheit nicht mehr hast, dann denkst du auch mal so 24-7, ist halt Murks. So.
Mhm. Ja, und dann fängt man ja auch, also ihr habt es ja jetzt auch gemacht, habt schon einige Mitarbeiter, fängt an, Aufgaben abzugeben, was ja auch genau richtig ist. Ihr habt jetzt hier ein Riesenbüro in Wittenberge. Was sagtest du, 2200 Quadratmeter, inklusive Lager mit modernen Büros. Das ist, glaube ich, schon, das zeigt schon mal, dass ihr da schon einiges richtig gemacht habt.
Danke.
Jetzt seid ihr hier in Wittenberge und Tom, du hast zu mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben, ey, hier gibt es mehr Kühe als Menschen und deswegen kann man sich auch so gut fokussieren. Aber wie gelingt es euch hier, neue Mitarbeiter zu finden? Weil das ist ja schon klar zwischen Berlin und Hamburg mit in der Mitte. Ja, aber trotzdem irgendwie dann auch ziemlich in der Pampa, oder?
Das ist eine super interessante Frage und die wird sehr, sehr oft gestellt von Leuten oder allgemein von mittelständischen Firmen, die sagen,
die
ja,
in der Nähe sind.
Die in der Nähe sind, ich finde keine Mitarbeiter und das. Wir gehen da eben komplett anders ran, weil wenn man das mal so betrachtet, wenn du einen Kollegen brauchst, du möchtest dein Team erweitern oder du brauchst eben eine neue Person, die bei dir hilft, dann findest du ja meistens nie die perfekte Person, die ganz genau deine Kompetenzbereiche und dein Qualitätsanspruch 100% von den anderen Job, von den alten Job übernehmen kann. Das heißt, du fängst an, monatelang die Leute wieder persönlich einzuarbeiten. Was wir ganz früh gemacht haben in den ersten Jahren, ist zu sagen, hey, wir müssen einen systematisierten digitalen Prozess aufbauen, dass unsere Mitarbeiter zu uns kommen. Die kriegen ein MacBook, die kriegen AirPods und die setzen sich jetzt erstmal monatelang hin und gehen eine HR-Ausbildungsplattform durch mit Checklisten, Videos und komplett systematischen Prozess, um im Endeffekt diesen Qualitätsspruch und die Kompetenzen überhaupt aufzubauen. Und da haben wir ganz, ganz früh einen riesen Mehrwert draufgelegt, dass wir gesagt haben, hey, das ist unser Kernstück der Firma, wenn wir weiter wachsen wollen und unfassbar viel Schlagkraft brauchen, dann müssen wir das perfektionieren. Und das ist uns sehr gut gelungen, wo wir jetzt, was uns auch sehr besonders macht, nämlich wir können von hier aus die besten Media-Buyer, die besten Online-Marketing-Manager in Deutschland ausbilden, und das kann man einfach so sagen, die im Endeffekt unfassbar gut sind im Markt und immer wieder besser werden. Das Schöne, das System wird doch immer besser, weil wir immer mehr Schlagkraft haben und immer mehr neue Referenzen haben, was funktioniert und was nicht. Und so konnten wir uns auch unabhängig machen von unserem Standort.
So, kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Für alle die, die der Meinung sind, dass sie Performance-Marketing gut gebrauchen können und da vielleicht noch nicht optimal aufgestellt sind oder einfach sagen, White Lion GmbH hört sich interessant an, können sie sich gut vorstellen, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, beziehungsweise Jungs und Mädels, dann meldet euch gerne bei mir. Ich konnte mit dem lieben Tom einen kleinen Sonderdeal aushandeln und stell da gerne den Kontakt her. Deswegen gerne den Kontakt zu mir aufnehmen und ich leite dann weiter an die Jungs und Mädels von der White Lion GmbH. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Ein Gedanke vielleicht, der auch da aufkommen könnte dann von natürlich Kunden ist, heißt das, dass die Leute das relativ frisch erst machen, die bei uns anfangen. Nicht alle. Ein großer Teil hat auch irgendwo Erfahrung so ein bisschen davor. Die Sache ist, es ist halt so, wenn man das jetzt vergleicht, dieses Musterbeispiel oder der Mustergedanke von einem Kunden oder jeder unserer Konkurrenten ist im Prinzip, du stellst wen ein, der macht Media Buying seit 3 Jahren, ist absolut der Profi und der fängt jetzt bei dir an und bringt halt gute Resultate. So, jetzt sieht die Praxis aber so aus, find mal erstmal überhaupt einen guten Media Buyer.
Es ist ja auch relativ neu. Also ja, klar, gibt es Facebook und dieses ganze Werbeanzeigen schalten und so schon seit Jahren. Mhm. Aber auch das braucht erstmal eine Anlaufphase, bis Leute wirklich in diesem Stadium sind, dass sie sagen, alles klar, ich kann dir erzählen, wie es funktioniert.
Richtig.
Ja. Und ich habe das auch schon, sag ich mal, jahrelang ausprobiert.
Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, ich sehe Media Buyer genauso wie Vertriebler. Es erzählen dir wahnsinnig viele Leute, wie toll Vertrieb sie machen und wie sie jeden closen, der am Tisch sitzt. Aber faktisch sind 99%, das hört sich jetzt sehr arrogant an, aber sind weg. Es ist Bullshit, also sind nicht gut. So, das ist beim Media Buying einfach leider genauso. Und Tommy sagt immer so schön, ja, ich hoffe, davon müssen wir jetzt nicht rausbiepen, aber Media Buying ist wie Sex, ja. Alle machen es und alle behaupten, dass sie gut drin wären, aber rein statistisch wissen wir alle, dass es nicht so ist. Ja. Und beim Media Buying, das, was die meisten Media Buyer killt, das habe ich über die letzten 3-4 Jahre oft gesehen, ist die Thematik Ego. Ja, wir haben auch einen großen Spruch im Flur zu hängen. Ego ist meistens auch der Grund, weshalb du dich nicht weiterentwickelst, ja, weshalb du stehen bleibst. Das habe ich bei so vielen Media Buyern miterlebt, fast bei allen.
Okay, weil sie einfach meinen, so deren Meinung ist gerade das Maß aller Dinge und scheuen sich dann davor, ganz viel auszuprobieren. Und wo man vielleicht auch im ersten Moment sagt, das glaube ich nicht, dass es funktioniert, aber ich muss es ausprobieren, weil vielleicht geht es voll durch die Decke.
Ja, weil bei unseren Leuten ist halt so, die wissen, dass das Ego jeden Tag, wenn sie hier morgens um 8 ankommen, vor der Tür lassen, wenn dann können sie es abends wieder abholen. Aber hier hat es nichts zu suchen. Und das Schöne ist, die Leute sprechen hier so viel miteinander. Du hast dadurch halt nicht den Kopf eines Media-Bayern, sondern du hast in einer Person den Kopf von allen Media-Bayern, allen Kundenmanagern, die wir haben, Creative Coach, Conversion-Experten, alles kombiniert, weil die sich eben 24/7 austauschen. Und selbst wenn du da jemand mit 3 Jahren Media-Buying-Erfahrung irgendwie einstellen würdest, der würde trotzdem nicht bessere Arbeit leisten, weil du müsstest ihn erstmal wieder, du musst dein Ego brechen, du müsstest ihn komplett alles neu beibringen, weil die meisten haben einfach komplett veraltete oder die, falsch richtig würde ich nicht werten, aber vielleicht nicht die besten Arten, das Ganze anzugehen, und deswegen ist der beste Weg, einfach einen Frischling zu nehmen, der auf minimale Erfahrung hat, den du aber komplett formen kannst. Und das zeigen auch die Resultate unserer Kunden, muss man sagen, wie es ist.
Und du kannst ja auch den Menschentypen extrem herausfiltern. Ne? Hat er menschlich gesehen von den Soft- und Hard-Skills die Grundkompetenzen, die super wichtig sind im Media-Buying und im Online-Marketing-Management?
Ja. Und brauchst dir auch keine Sorgen machen, unsere HR-Ausbildung ist detaillierter als jeder mögliche Online-Marketing-Kurs. Unsere Simulationen, Prüfungen, die sind auf so einem Level, Qualitätsstandard, die könnten direkt von Facebook sein.
Cool. Ihr seid da schon ziemlich weit und seid da auch in so einem kontinuierlichen Prozess, wo ihr auch schon viel ausgereift habt, nach euren Aussagen jetzt. Gibt es einen Endgame, einen Endlevel? Habt ihr da eine Vision? Wo seht ihr White Lion irgendwie in der Zukunft? Also jetzt nicht in der ganz nahen, sondern schon mittelfristig, langfristig?
Super interessante Frage. Also wir haben uns natürlich noch nicht ganz festgelegt, weil das Leben ist bunt. Wir sagen immer, sei kein Bleistift, sei ein Buntstift. Du musst das der Masse hervorstechen. Wir haben ein ganz klares Ziel, wir wollen Wachstum, wir wollen nicht ein E-Commerce-Firma erfolgreich machen, wir wollen sehr, sehr viele E-Commerce-Firmen erfolgreich machen und viele Menschen ganz andere Lebenssituationen, Lebensstandards ermöglichen mit unserer Arbeit und natürlich auch unserem Team, und dafür müssen wir wachsen. Ich sage mal ganz klar, die Performance-Marketing-Firma schlechthin in Dachau. Das ist so ein Ziel, was man ganz klar mittelfristig sagen kann. Ja.
Genau. Man kann sicherlich von uns auch erwarten, dass es nicht nur bei dem bleibt, was wir momentan machen. Unsere Kunden merken da schon relativ viel, dass wir auch immer wieder auf der Suche sind, wie wir eben noch mehr Mehrwert bringen können und wie wir die Leistung eben noch optimieren können. Und auch bestimmt Thema Internationalisierung ist kein Fremdwort, was in der Zukunft bestimmt auch irgendwann Thematik werden wird.
Ja,
genau.
Erzähl mal jetzt zum Abschluss, was sind so die nächsten Steps? Was kann man von der White Lion Agency in den nächsten Monaten oder im kommenden Jahr erwarten? Könnt ihr da schon ein bisschen was erzählen?
Wir haben ja quasi jetzt erstmal ein ziemlich großes Firmengebäude. Das heißt, was man erstmal erwarten kann, ist, dass das Team sich nochmal deutlich erweitert. Also wie gesagt, momentan sind wir knapp 20 Leute. Und wenn wir wachstumstechnisch so weitermachen, dann wird das bestimmt Ende nächsten Jahres das Team doppelt so groß sein. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch Arbeit, die dahinter steckt. Das heißt, die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, unsere Dominanz im Markt stark auszubauen. Erstmal auch rein, was Facebook und Instagram Advertising betrifft. Ich denke, was wir komplett erstmal verneinen können, ist die Expansion in andere Branchen. Ja, also wir werden weiterhin, E-Commerce ist für uns ein Passionsgeschäft. Das ist das, wo wir uns mit identifizieren können und wo einfach auch hier die Teams am meisten Spaß mit dran haben. Das heißt, dort wird sich nichts verändern soweit. Ansonsten wird sicherlich auch mehr noch Richtung Leistung passieren. Das heißt, wie können wir E-Commerce-Firmen eben noch mehr helfen, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Rein leistungstechnisch. Wenn der eine oder andere da so ein bisschen über meine Wortwahl drüber nachdenkt, dann denke ich, liegt da schon so ein bisschen in der Luft, was man da vielleicht machen könnte. Ja, wenn ich, das wird es nicht, Facebook und Instagram werden nicht die einzigen Sachen bleiben.
Es gibt ja gewisse Wachstumshebel, die man im Endeffekt extrem gut umsetzen kann, wenn man weiß, wie es funktioniert. Die haben wir auf dem Schirm. Und da werden die nächsten Monate, Jahre auf jeden Fall ein paar mit hinzukommen.
Also wenn irgendjemand unsere Werbeanzeigen zum Beispiel kennt, es werden nicht weniger in den nächsten Monaten.
Nee, also wir müssen uns jetzt schon entschuldigen, wenn du ungefähr unsere Zielgruppe bist, aber wir werden auch die nächsten Jahre präsent sein.
Genau.
Ja, geil. Ja, wir stehen da ja im engen Austausch, also nicht nur über Performance-Marketing, sondern auch über euren Weg grundsätzlich. Und wir werden das natürlich fast schon zwangsläufig weiter miterleben und wünschen euch dafür alles Gute. Und
Vielleicht, ja? Sollte ich gerade unterbrechen nochmal, aber vielleicht für uns auch ganz interessant wäre mal vielleicht so eine Sache, die dir besonders, ich meine, hast du davor schon mit anderen Agenturen, bestimmt safe, mit anderen Agenturen zusammengearbeitet, in anderen Beziehungen oder so, in, was vielleicht so die eine Sache ist, wo du sagst, da von dem, was du bisher von uns mitbekommen hast, darin unterscheiden wir uns ganz krass von den anderen Agenturen, mit denen du bisher zusammengearbeitet hast.
Okay, das können wir noch mit reinbringen am Ende. Also letztendlich, wir haben da ja auch am Anfang drüber gesprochen, Tom und ich, wo er gesagt hat, wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns weiterempfiehlst. Und ich habe gesagt, klar, wenn das Ganze fruchtet und die Zusammenarbeit gut ist, dann mache ich das auch gern. Und ich habe das dann eben schon in den ersten Monaten gemerkt, dass es halt funktioniert, weil nicht nur verkauft wird um jeden Preis, sondern eben dann auch abgeliefert wird. Und du hast mehrere Ansprechpartner, was für uns einfach wichtig ist, weil wir möchten dann eben auch dieses Thema komplett abgeben, sodass wir zwar mitsprechen, aber nicht die Ideen liefern oder das Ganze wirklich täglich auf dem Schirm haben müssen. Und das macht ihr meiner Meinung nach gut und deswegen glaube ich auch, dass die Resultate dann für sich sprechen.
Okay, cool.
Genau, jetzt habe ich noch so ein bisschen Feedback gegeben hier live und hat es ja gerade schon gesagt, also wir werden da sicherlich noch gut im Austausch sein in der nächsten Zeit auch und ich bin da echt gespannt und freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen auch die Hörer da mitnehmen konnten, inspirieren konnten, vielleicht auch den einen oder anderen jungen Zuhörer oder eine Zuhörerin motivieren konnten, in dem Bereich was zu machen und wünsche euch da ganz viel Erfolg in der nahen Zukunft.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir sind gespannt auf eine tolle Zukunft.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.